Ja, schönen guten Nachmittag, mein Name ist Mario Caroli. Ich bin Internist und Infektiologe an der Klinik Favoriten und in der Klinik Landstraße, wo ich primär als Konsilinfektiologe unterwegs bin. Und ich habe schon während des Studiums mit einem Freund von mir, mit Avelino Curan, Pharmakologie unterrichtet und möchte hier gleich ein bisschen Eigenwerbung machen für unseren Podcast, obwohl eigentlich er den primär macht aktuell. Pimp Your Brain, Caroli und Curan. Gibt ganz, ganz viele verschiedene kleine Kurzpodcasts zu Antibiotika oder jetzt auch zu ausgerissenen Erregern oder zu verschiedenen Leitsymptomen. Das ist alles noch im Werden. Und er hat gerade so einen Mega-Drive und lädt ein Ding nach dem anderen hoch. Also bis jetzt ist es eigentlich sein Ding und ich bin ein Nutznießer vom Namen. Aber es wird sich hoffentlich noch ändern. Gut, wie eingangs schon erwähnt, bitte, wenn etwas unklar ist, gleich fragen, rausschreien. Aber ich habe im Studium was anderes gelernt. Ich bin immer offen für neue Infos. Keiner kann alles wissen und immer in jedem Gebiet up-to-date sein. Also wenn ich irgendwas erzähle, wo ihr glaubt, das ist ein Blödsinn, dann sagt mir das. Gut, was werden wir uns anschauen? Wir werden eine breite Palette durchmachen. Man kann nie alle Medikamente bringen, unmöglich. Man kann einfach nur die wichtigsten Sachen, die man so im Alltag braucht, im Krankenhaus oder niedergelassen bringe ich. Die Antikoagulation ist zwar im Handout drinnen, aber ich bringe sie nicht, weil es einen separaten Vortrag gibt vom Kollegen Jihan Ai, der ein exzellenter Hämato-Onkologe und Hämostasiologe ist, und der bringt das eh. Gut, und dann werden wir immer so ein bisschen Anti-Denkpräparate bringen, ist sie mit dem Homer Simpson quasi gekennzeichnet. Wir starten mit Schmerztherapie und Antipyretika. Warum? Das muss jeder können, so simpel wie es ist. So relevant ist es auch, im Nachtdienst sind die zwei häufigsten Anrufe, durch die man gestört wird von der Pflege. Der Patient hat Fieber oder der Patient kann nicht einschlafen oder der Patient hat Schmerzen, Entschuldigung, drei. Und wir werden uns auch am Ende die Schlafmittel anschauen, weil sie auch eine von anrufen. Es gibt mal eine Frage. Also wir haben Nachtdienst, um 2 in der Früh kriegen wir einen Anruf, nona nicht, dass der Patient 39 Grad Fieber und Kopfschmerzen hat. Man hätte auch in die Kurve reinschreiben können, Medikament X bei Fieber oder Kopfschmerzen. Hat die Aufnehmende vergessen, also wir haben 2 in der Früh angerufen. Der Patient ist 79 Jahre und ist wegen einer Pneumonie stationär. Der Blutdruck ist hypertensiv. Vorerkrankung ist eine chronische Niereninsuffizienz 3a bekannt, also eine GFR zwischen 45 und 60. Ein End-STEMI mit einem Drug-Eluting Stent in der LRD hat er. Das heißt, er muss mindestens eine Thromboase, wenn nicht sogar vielleicht eine duale Plättchenhemmung haben. Bluthochdruck, Glaukom und eine chronisch-lymphatische Leukämie. Watch-and-Wait-Strategie. Was geben wir dem Patienten? 2 in der Früh, multimorbid, fast 80-jähriger Patient. Hat Fieber in der Nacht, was machen wir? Naproxen per Os, Diclofenac IV, Metamizol 2,5 IV, Paracetamol 100 mg IV. Oder sagen wir, Fieber ist unser Freund, wir geben einfach nur einen Liter Elomel. Die online können ja abstimmen, wir hier zeigen jetzt nicht auf, sondern irgendwer, der mag, oder irgendjemand sollte jetzt aufzeigen und auch begründen, warum er eine Antwort wählt oder nicht wählt. Ja?
Ich glaube, jetzt sehen wir jetzt damit so. Also nochmal Q.
Okay, warum?
Weil es relativ nebenwirkungsarm ist. Ich meine, sicher hat man halt die, mir fällt gerade der Name nicht ein, aber halt diese schwere Nebenwirkung, die auftreten kann.
Ja? Agranulozytose können wir damit voll machen. Für online, für die Kolleginnen, es ist ja so, ihr hört es nicht, was die im Saal hier sagen, die Kollegin, die jetzt argumentiert hat, Antwort C als richtig auserkoren, weil es bis auf die Agranulozytose nebenwirkungsarm ist. Okay, kann man argumentieren, aber Agranulozytose ist jetzt nicht ohne. Und die Häufigkeit ist in Europa ca. 1 zu 1 Million. Also in Mitteleuropa, im Norden, oben ist es 1 zu 1000. In manchen Ländern gibt es das Metamizol gar nicht. Bei uns schon, kann man schon machen. Aber braucht man 2,5 Gramm für Fieber? Nein, könnte man, wenn, würde man 1 Gramm geben, man kann auch 2,5 geben, aber ist jetzt wahrscheinlich zu viel für das, für starke Schmerzen schon in Ordnung, aber ich würde Metamizol erwägen, aber nicht so, nicht 2,5, sondern nur 1 Gramm, ist das nicht die richtige Antwort aus meiner Perspektive. Was, noch jemand? Ja.
Weil es dann mit der Leber auch nicht vorbekannt ist und das Diclofenac, also ich würde auf jeden Fall das IV geben, weil es die so hoch ist und wegen der Vorerkrankung. Das Diclofenac würde ich jetzt nicht geben wegen der kardiovaskulären und ihrer Vorerkrankung IV. Also,
ja.
Und Flüssigkeit, je nach Herzinsuffizienz, ist vielleicht angeschlagen.
Mhm. Was sagt noch irgendjemand, das zu ergänzen? Gefällt mir nämlich schon sehr gut, die Antwort. Wie haben die online abgestimmt? Die. Okay. Gut, ja, also ich würde auch sagen, definitiv Paracetamol, 1 Gramm IV. Es muss nicht IV sein, okay? Man muss schon sagen, es werden alle Leute viel zu viel intravenös behandelt, auch antiinfektivermäßig, oral is equal, man kann sehr viel oralisieren. Im Krankenhaus haben die Leute ewig einen Venflon drinnen, für dass sie hier und da ein Schmerzmittel kriegen, dass sie hier und da was intravenös an Flüssigkeit kriegen. Es ist relativ häufig unnötig, den Leuten was intravenös zu geben. Ich habe das hier so angeführt. Man kann aber genauso gut den Leuten 2 Tabletten Paracetamol geben, okay? Es muss nicht immer intravenös sein. Wäre das ein junger, gesunder Mensch, so wie wir, würde ich sagen, soll er fiebern untertags. Fieber ist unser Freund. Warum? Es fördert die Phagozytosefähigkeit der neutrophilen Granulozyten und es steigert die Antikörperproduktion. Wenn ich fiebere, dann lasse ich mich untertags, ganzen Tag fiebern, auch 39 plus, auch bis 40, aber das habe ich fast nie oder nie, bin sowieso sehr selten krank. Aber wenn ich Fieber habe, gönne ich mir das Fieber, meinem Körper, meinem Immunsystem, damit das gescheit den Erreger eliminieren kann. Aber in der Nacht senke ich schon, weil mit Fieber schlafen ist nicht so der Burner. Also, ja, und die anderen Sachen, wir haben jetzt NSAIs. Eine Dosis wird den Patienten nicht umbringen, aber gibt schon Daten, dass selbst Kurzzeitgabe das kardiovaskuläre Risiko steigert bei vorbelasteten Patienten. Metamizol kann man machen, aber es ist halt zu hoch die Dosis und Elomel, ja, kann man geben, wenn jemand fiebert, aber muss jetzt nicht sein. Kommt dann auf den Flüssigkeitsstatus und den kardialen Vorerkrankungen an. So, nur kurz zur Physiologie wieder, so als kurze Auffrischung, wir wissen das ja. Wie entstehen überhaupt diese Prostaglandine, die relevant sind für Entzündung und Fieber und sonstige Eigenschaften oder Prozesse im Körper? Aus der Zellwand wird Phosphatidylcholin oder Ethanolamin rausgespalten durch die Phospholipase A2. Daraus entsteht die Arachidonsäure und die Arachidonsäure wird über Zyklooxygenase 1 oder 2 in die Prostaglandine umgewandelt. Über die COX-1 entsteht hauptsächlich das Thromboxan A2, das einerseits vasokonstriktorisch wirkt und Thrombozyten aktivierend. Und über die Zyklooxygenase 2 entsteht Prostacyclin, das zum Beispiel das antiaggregatorisch und vasodilatatorisch ist und auch in der Vasafferenz der Niere ist und dort die Nierendurchblutung fördert. Die anderen Prostaglandine entstehen durch beide Zyklooxygenasen, je nachdem, und die haben ja unterschiedliche Aufgaben, sei es zur Sekretion von Schleim im Magen oder Nierenperfusion oder Nozizeption, aber auch Uteruskontraktion durchs Prostaglandin F, kann man vielleicht merken, F für Female heißt zwar nicht, aber es ist so leicht zu merken. Das macht bei den Frauen, wenn sie die Menstruation haben, diese krampfartigen Schmerzen. Und von dem her kann man gleich sagen, Mittel der Wahl bei Menstruationsschmerzen ist eigentlich deswegen ein NSAR, weil es wunderbar pathophysiologisch genau am Ort des Geschehens das Prostaglandin des Geschehens eliminiert. Glucocorticoide greifen im Höher ein, NSAIs bei den Zyklooxygenasen. Und dann, wenn man die hemmt, kann es natürlich auch dazu führen, dass über die Lipooxygenase Leukotriene entstehen, die auch eine Bronchokonstriktion machen können. So, was machen die jetzt schon? Wie gesagt, es gibt selektive und unselektive Zyklooxygenaseninhibitoren. Die Pharmakodynamik ist, Kinetik ist sehr variabel, von Sulfatierung und Glukuronidierung und so weiter. Die werden meistens irgendwie renal eliminiert. Man muss sie an die Nierenfunktion anpassen oft, aber ich würde die sowieso bei Leuten mit chronischer Niereninsuffizienz nicht oder sehr selten nur geben. Die Nebenwirkungen kennen wir alle, aber nur zum Auffrischen, die können machen. Ultra im gesamten GI-Trakt, meistens ist es im oberen GI-Trakt, aber sie können es überall machen und auch Blutungen, vor allem in Kombination mit Thrombozytenaggregationshemmern oder oralen Antikoagulantien oder Antidepressiven vom SSRI-Typ, weil SSRIs ja selektive Serotonin-Reuptake-Inhibitoren sind und die hemmen diesen SERT, den Serotonintransporter, nicht nur im Hirn, sondern auch auf den Thrombozyten. Man kann nämlich auch den SERT von depressiven Leuten aus dem Blut untersuchen, weil es dasselbe Transporter ist. Und wenn der Thrombozyt durchs Blanchnicus-Gebiet durchschwimmt, wird er dort mit Serotonin beladen, damit er nachher bei der Gerinnungskaskade des Serotonins seinen Beitrag leisten kann. Und wenn man das blockiert, kann es dazu führen, dass man leichter blutet. Dann sind sie nephrotoxisch durch die vasokonstriktorische Wirkung der Vasafferenz, weil das Prostacyclin gehemmt wird. Dann manche sind hepatotoxisch, vor allem das Diclofenac ist das, es läuft auch über CYP2C9. Und das ist ganz, ganz wichtig, Kinder kriegen niemals ein Aspirin, okay? Kinder kriegen einfach kein Aspirin. In manchen Quellen steht drinnen, bis zum Alter von 16 Jahren, man sagt zu mir, ein 16-Jähriger, dass er ein Kind ist, kriegt einen Aggressionsanfall, aber bis zum Alter von 16 Jahren soll man das nicht geben, sagen manche Quellen, kann man sicher ein bisschen lockerer auch sehen, aber Kinder, Kleinkinder definitiv nicht, weil das Reye-Syndrom eine hepatotoxische Reaktion getriggert durch ein bei einer viralen Infektion und ISS können die Kinder ein Leberversagen kriegen, das mit massivem Erbrechen einhergeht. Das ist das Reye-Syndrom. Seit man das ISS bei Kindern quasi allen so einimpft, die sollen das nicht kriegen, ist es ganz klar, gibt es das fast nicht mehr. Es gibt es eigentlich nicht mehr. Okay? Das ist Lehrbuchwissen, aber das ist wichtig, dass man das weiß und sagt. Und Nonanet erhöht die Blutungsneigung durch Acetylsalicylsäure, aber auch alle NSAIs erhöhen die Blutungsneigung natürlich, weil sie eben in die Thrombozytenaggregation eingreifen. Und jetzt kommt kurzer Sidestep, tropenmedizinisch, wenn ihr auf Reisen geht in ein tropisches Land und dort Fieber habt, nehmt ihr bitte niemals ein NSAIR. Okay, immer Paracetamol. Wenn ich jetzt in Thailand bin und Fieber habe, kann ich ein Dengue-Fieber haben, genauso in Südamerika oder Mittelamerika. Und da hat man eh schon niedrige Thrombos und eine Blutungsneigung. Also nimmt man in den Tropen niemals NSAIR, wenn man Fieber hat. Bei Gelenkschmerzen ist es was anderes, wenn man einen Knöchel verknackst hat, im Rausch dort irgendwo. Aber nicht bei Fieber, okay? Gut, und dann haben wir natürlich wie immer allergische Reaktionen und sonstiges aufs kardiovaskuläre System wirkende Nebenwirkungen. So, es ist immer die Frage, braucht jetzt jemand einen Protonenpumpeninhibitor, wenn er ein NSAIR einnimmt? Standardmäßig nicht. Okay. NSAIRs erhöhen aber im Vergleich zu Leuten, die es nicht nehmen, das Risiko für einen Magenulkus um das Vierfache. Kann man sich vielleicht merken, NSAIR hat vier Buchstaben, also die Einnahme von chronischen NSAIRs steigert das Risiko für Ulkus, Magenulkus ums Vierfache. In Kombination mit Glukokortikoiden sogar auf 16-fache. Okay? Standardmäßig braucht man es nicht. Die Frage ist, wann braucht man das jetzt? Eben Leute, die vorbelastet sind oder die andere Substanz nehmen, die eine Wirksamkeit haben auf die Blutgerinnung. Was sind so die Tagesdosen? Ibuprofen 2400 Milligramm, dann gibt es das Dex-Ibuprofen, das ist doppelt so potent, da ist die Tagesdosis, das Seractil zum Beispiel, das Handelsname, Seractil Forte, da ist 1200 die Maximaldosis. Dann gibt es auch Formulierungen vom Ibuprofen, das Ratio Dolor, das ist an Lysin gekoppelt, da habe ich innerhalb von 15 Minuten ausreichende Plasmaspiegel. Okay? Beim Anflug von Schmerzen 800 Milligramm Ratio oder Lor reinpfeifen und die in 15 Minuten Spiegel und man, die sind weg. Okay? Also es ist vor allem wichtig bei Leuten mit Migräne, dass sie schnell was nehmen, das aus anflutet, oder wenn man wirklich weiß, dass man selber starke Menstruationsbeschwerden hat, empfehle ich schon auch immer 800 Milligramm Ratiodolor, wenn das erste Zwicken schon kommt, und das entsteht gleich gar nicht erst, weil wir das Prostaglandin F am Ort des Geschehens eliminieren, mehr oder weniger. Naproxen kann man zweimal täglich 500 geben, da gibt es auch das Miranax, das ist Naproxen an Natrium gekoppelt und wird auch schneller resorbiert, habe ich auch schnelleres Anfluten, schnellere Wirksamkeit. Diclofenac ist halt eigentlich ein unselektiver COX-Inhibitor, aber hat eine doppelte COX-2-spezifische Wirkung. Setze ich sehr selten ein, weil es doch auch heißt, es hat vermehrt Risiko für kardiovaskuläre Nebenwirkungen. Obwohl, da muss man auch wieder sagen, dass die COX-2-Inhibitoren so in Verruf geraten sind dadurch. Stimmt ein bisschen, aber wenn man es nicht maximal ausdosiert, dann haben sie diese kardiovaskulären Nebenwirkungen nicht. Und Mefenaminsäure ist Pacemet, das gibt es in vielen Ländern gar nicht. Angeblich, weil es hepatotoxisch ist, weil es aber auch Krampfanfälle machen kann. Bei uns gibt es, wir sind ein Pacemetland, Deutschland, Schweiz gibt es nicht zum Beispiel. Ja?
Eine Frage im Chat. Da fragt eine Kollegin, kann man bei Dengue-Fieber Novalgin nehmen?
Ja, kann man schon machen, aber kann man machen, weil die Wahrscheinlichkeit, Novalgin macht ja, wenn, macht es eine Leukopenie und keine Thrombozytopenie. Also kann man schon machen, ja, wenn man eine Paracetamolallergie hat, kann man das durchaus machen, ja. Und diese Geschichte, dass es hypoton macht, das Novalgin oder das Metamizol, ist ja nur bei der intravenösen Gabe, bei der schnellen. Aber wie trotzdem Paracetamol ist, da kann nichts sein. Da kann nichts sein bei dieser Substanz. Selbst übrigens Leute mit Lebervorerkrankung, mit einer Leberzirrhose können Paracetamol kriegen, wenn es halt nicht in den massiven Dosen hineingeht. Okay? Gut, Indikationen noch nicht. Schmerzen, Entzündung, Fiebersenken jegliche Ursachen. Auch Erkrankungen, wenn es Sinusitis oder eine, selbst beim Harnwegsinfekt, wie wir morgen lernen werden, mono einsetzbar. Muss nicht immer gleich, auch bei vermeintlich bakteriellen Erkrankungen muss man auch nicht immer ein Antibiotikum geben. Vieles wird von alleine gut, oder bei vermeintlich infektiologischen Erkrankungen, vieles wird von alleine gut, weil es von Viren ist. Aber das besprechen wir morgen dann. Gut, Kontraindikationen, Chronic Kidney Disease, ab bis wann gibt man es, bis wann nicht? Das ist eine Frage, worüber man streiten kann. Eine Dosis wird jemand nicht umbringen. Die Frage ist, ob die Leute es bei einer Dosis belasten oder bei 1, 2, 3. Magenulzera, die nicht behandelt sind. Schwangerschaft, ab der 32. Woche nicht, wegen Ductus arteriosus brutali. Und Kinder, kein ASS, ganz, 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 ganz wichtig. Und Tropenmenschen, auch keine NSARs. Sollte ich gleich reinschreiben, eigentlich das nächste Mal bei den Folien. So. Wie ist es jetzt mit dieser PPI-Prophylaxe? Die Quellen sind unterschiedlich. Manche sagen ab 65 Jahren, 65 Jahre und Thromboas, also ja, Thromboas halt, der soll ein PPI nehmen zur Blutungsprophylaxe. Manche sagen, na, das ist nur, wenn man Thromboas nimmt und man braucht mehr als einen Risikofaktor, also größer 65 plus einen zweiten Thrombozytenaggregationshemmer oder SSRI oder was auch immer. Die Studie finde ich ganz cool, weil sich der NNTs kann man sich ausrechnen. Ich liebe NNTs. Was ist eine NNT? Und was bedeutet das?
Wie viele quasi behandelt werden müssen, oder um das zu verhindern, das Event.
Genau, Nominee to treat, wie viele Leute muss ich behandeln, um eines zu verhindern von diesen Ereignissen? Also wie viele Leute muss ich behandeln, um eine GI-Blutung in 5 Jahren zu verhindern? Mit einem PPI in der PPI, die Thromboase in der Sekundärprophylaxe kriegen. Sekundärprophylaxe heißt, der hat schon Ereignis gehabt, Schlaganfall, Herzinfarkt, PAVK. Die ist bei Patienten über 70, über 75 ist sie ca. 75, die NNT. Das ist eigentlich ganz passabel, muss man sagen. Bei unter 75-Jährigen, ist sie 75 und bei über 75-Jährigen ist sie 23. Okay? Kann man sich überlegen, also sieht man schon, wie viele Leute das, den massiven Unterschied, also muss sicherlich nicht jeder das bekommen, der, also die Autoren schließen halt daraus, dass man ab 75 Jahren eine PPI-Prophylaxe nehmen soll. Aber das ist ganz unterschiedlich, das muss man von Fall zu Fall unterscheiden oder besprechen. Und da ist es irgendeine Blutung, any bleeding. Die schwere Blutung sieht man bei unter 65-Jährigen knapp 300 die NNT und das ist schon hoch. Okay? So um die 100 NNT hat man bei fast allen kardiovaskulären Medikamenten, dazu kommen wir noch. Bei manchen mehr, bei manchen weniger. Gerade bei Blutdruck und so weiter. Und auch Diabetes ist oft NNT von 100 oder von 50 bis 150, um ein Ereignis zu verhindern. Also bei unter 75-Jährigen kann man sich fragen, braucht man es wirklich? Übrigens, die Number Need to Treat vom Thromboast in der Sekundärprophylaxe beim Herzinfarkt ist 25, um einen Reinfarkt zu verhindern. Wie schaut es aus mit Aspirin in der Primärprophylaxe? Braucht man das überhaupt? Warum bringe ich das überhaupt? Ich bringe das deswegen, weil zu viele Leute zu viele Medikamente schlucken. Es ist diese Polypharmazie hat ein Ausmaß angenommen, das wirklich extrem ist. Manchmal nimmt man Leute auf, die haben 15 Medikamente in ihrer Liste. 15! Dann fragt man den Patienten, was nehmen sie? Ja, ich weiß das nicht. Na, wer weiß das? Ja, das macht die Frau immer alles. Klassische Männerantwort. Alter Mann kennt sich nichts aus mit seinen Medikamenten, auch junge Männer nicht. Macht alles die Frau. Oder die Patienten sind selber schon sehr, sehr alt, sind aus dem Pflegeheim, die wissen das nicht, das schachtelt irgendjemand ein für sie. Und man ist oft aus dem therapeutischen Fenster draußen. Und das, ich appelliere an euch, es ist ganz, ganz wichtig, wenn man im Krankenhaus Patienten aufnimmt, ist das der perfekte Zeitpunkt, um die Pharmaka auszumisten. Okay? Jedes Medikament, das man hinschreibt, muss man erstens kennen, auch von der Dosis her, nicht einfach, ich sage es jetzt explizit so, stupide von einer Liste was abschreiben, ohne zu wissen, was ist das Medikament, wie dosiere ich das. Klassischer Fehler, schreibt irgendwer irgendwas ab, einer schreibt zum anderen ab und der Patient ist überdosiert oder unterdosiert. Und dann muss man auch immer schauen, der nimmt den Aspirin, ob eine Diagnose dort dazu passt. Herzinfarkt, Schlaganfall, PAVK, ein Stent irgendwo drinnen. Okay? Ist das nicht der Fall, kann man sich überlegen, das Medikament abzusetzen. Jedes Medikament braucht eine Diagnose und eine Indikation. Fehlt das die Krankheit in der Anamnese, ist das Medikament vielleicht falsch? Oder es war mal richtig, ist es jetzt aber nicht mehr. Irgendwann ist man draußen aus dem therapeutischen Fenster. Ab dem Zeitpunkt, wenn man dann vielleicht nicht mehr so mobil ist, vielleicht bettlägerig ist, Pflegeheim bettlägerig, da kann man zurückfahren mit der Medikation. Man muss nicht jede Krankheit bis zum letzten Atemzug voll therapieren. Okay? Weniger ist mehr. Mir ist lieber, die Leute nehmen 5 Medikamente gescheit als 15 halb. So, und ein Ding ist, Aspirin in der Primärprophylaxe hat null Evidenz, okay? Da gibt es eine Unzahl von Studien. Die rezentesten sind Arrive, Ascend und Esprit. Ascend war mit Diabetikern, da haben wir von mir aus ein bisschen einen Effekt. Number Need to Treat für ein Ereignis von 100, aber auch Number Need to Harm für eine Blutung von 100. Und Arrive waren die jungen Leute mit kardiovaskulären Risikofaktoren, Esprit waren die älteren. Also ISS in der Primärprophylaxe, braucht man nicht. Ist ein gutes Medikament in der Sekundärprophylaxe, exzellent. Jeder mit einem Herzinfarkt, Schlaganfall, Stent braucht das, aber andere nicht. Und genauso kann man dann sagen, wieso nimmt der Protonenpumpenhemmer, weil er über 75 ist und ISS hat, vielleicht kann man jetzt ISS absetzen, dann kann man auch den Protonenpumpenhemmer absetzen. Und Auch das ist wichtig, die Antikoagulation ist oft so ein Thema. Man hat immer wieder Leute, die aufgenommen werden mit GI-Blutungen und da muss man wissen, wie lange man antikoaguliert. Das ändert sich immer und womit. Mittlerweile sagt man nach dem Stent, sind es 12 Monate ungefähr, wo man duale Plättchenhemmung braucht. Es kommt darauf an, ist der Stent beim Herzinfarkt zum Beispiel elektiv gesetzt worden, reichen 6 Monate duale Plättchenhemmung, dann Mono, dann reicht die singuläre Plättchenhemmung. Aber bei hohem Blutungsrisiko kann man es auch reduzieren. Man muss es nicht ganz genau zwangsläufig 12 Monate dem 2-Plättchenhemmer geben, wenn er vielleicht nach 8 Monaten schon eine Magenblutung hatte. Okay, das muss man dann immer muss man abwägen, Blutungsrisiko und Stent-Okklusionsrisiko, aber achtet drauf, was man oft sieht, Patient hat duale Plättchenhemmung und dann frage dem Arzt, Ärztin, der mir den Patienten übergibt, der duale Plättchenhemmung, wann war das letzte Ereignis, wann ist der Stent eingebaut worden? Ja, NSTEMI 2018 mit Drug-Eluting Stent. Okay, aber wir haben 2024, wieso hat der duale Plättchenhemmung? Ja, weiß ich nicht. Ja, warum? Weil irgendwer nicht abgesetzt hat. Okay? Immer darauf achten, muss das sein. Jedes Medikament. Und dann Sonderfall ist immer die orale Antikoagulation bei Patientinnen, also Vorflimmern plus STEMI, NSTEMI ist immer so Spezialfall. Man kann sich merken, jeder Mensch mit einer stabilen PAVK, CAVK, KHK, das heißt, der Stent oder das Ereignis ist länger als ein Jahr her und hat einen Thromboas laufen und hat dann eine Indikation für eine orale Antikoagulation, weil er Vorflimmern hat mit einem Schatz-Wa-Score, das S ist ja gefallen mittlerweile, von größer gleich 2, der braucht ein DOAC jetzt, dann reicht die orale Antikoagulation Mono. Okay, haben wir auch oft. Patient hat ein Rivaroxaban laufen plus ein Aspirin. Warum hat er das? Wann war das letzte Ereignis? Wieso nimmt er überhaupt das Rivaroxaban? Vielleicht hat er eigentlich nur eine distale TVT gehabt oder eine distale PE, wo er sowieso nur 3 bis 6 Mal braucht. Muss man immer alles revaluieren, okay? Gut, und auch die PPIs kann man sehr oft absetzen. Jetzt sind wir bei alternativen Schmerzmitteln angelangt. Paracetamol, klar, haben wir heute schon gesagt, super gut verträglich. Was macht es? Das hemmt zentral die Zyklooxygenasen, aber hemmt auch auf Rückenmarksebene den THP, welcher war es jetzt? M8, weiß nicht, irgendein THP-Kanal auf jeden Fall, weiß ich jetzt nicht. Und greift auch ins endogene Cannabinoid-System ein. Ist sehr, sehr gut verträglich, man muss nur aufpassen, wenn es überdosiert wird, kann es ein Leberversagen machen. Was ist das Antidot für Paracetamol? Ja? Acetylcystein, sehr gut. Da gibt es einen toxischen Metaboliten, N-Parabenzokinonimin, das über Typ 2.1 entsteht und dann quasi eigentlich so sulfatiert wird und wenn irgendwann die Sulfatierung nicht mehr möglich ist, dann, oder quasi der Abbau nicht mehr möglich ist, das Inaktivieren vom Körper, dann wird es hepatotoxisch. Das ist ab ca. 6 bis 8 bis 10 Gramm auf einmal. Okay? Das unterschiedliche Angaben findet man. Es ist aber interessant, dass man mit einem Over-the-Counter-Produkt, jeder kann das kaufen, sich so leicht eigentlich die Leber abschießt und suizidieren kann. Man braucht nur 10 Gramm Paracetamol nehmen und das ist vorbei, wenn man nicht rechtzeitig ins Krankenhaus geht. Da gibt es dann so Nomogramme, wenn man dann den Patienten findet oder er kommt dann drauf, er wollte es doch nicht machen, dann kann man schauen, okay, wie lange ist es her und wie lange ist es her vom Zeitraum her und dann weiß man, wie viel N-Acetylcystein das man geben muss dem Patienten. Man kann auch den Paracetamolspiegel dann bestimmen. Gut, Metamizol, Novalgin-Handelsname, super gut verträgliches Präparat, hemmt oder aktiviert im periaqueduktalen Grau die absteigenden schmerzhemmenden Bahnen, also die Noradrenergen und Serotonergen Bahnen und hält auch ein bisschen zentral die Cox und ist auch krampflösend. Also ist es gut bei kolikartigen Schmerzen, kann man eben intravenös 2,5 Gramm locker geben. Es kann, wenn man es zu schnell infundiert, zu Hypotension führen. Das ist aber sehr selten der Fall, okay? Man muss es nicht zwangsläufig, manche geben dann, da hat der Patient, kommt ins Krankenhaus, hat massive Schmerzen und dann kriegt er 2,5 Gramm Novalgin. Und dann gibt man das aber aus Angst vor der Hypotension in 1 Liter Elomel. Und das rinnt langsam rein. Ja, dann kann ich mir das gleich schenken, oder? Dann gebe ich ihm 2,5 Gramm und dann so langsam reinlaufen lassen. Dann kann man es vielleicht so machen, dass man den 1 Gramm ihm schnell gibt und den 2. Gramm langsam hinten nach. Wenn man sich fürchtet vor dem Abfall oder man lässt den Patienten hinlegen. Aber ja, die Sorge ist da, ist teilweise berechtigt, aber man muss es dann nicht übertreiben dann mit der langsamen Infusionsdauer. Gut, und die Agranulozytose, haben wir schon gesagt, tritt auf bei uns in 1 zu 1 Million, in den nordischen Staaten 1 zu 1000. Ich habe sie schon gesehen, Agranulozytose unter Novalgin, aber auch unter Colchicin oder unter Carbamazepin. Oder natürlich unter Thyreostatikern, die auch sehr gerne Agranulozytose machen. So, Opiate. Opiate sind essentiell im klinischen Alltag, nur hier herausgegriffen, die man am häufigsten sieht. Tramadol, also Morphin hat die Wirkstärke 1. Okay? Tramadol ist ein schwaches Opiat mit Potenz 0,1. Ist aber trotzdem ein Schmerzmittel, weil es zusätzlich noch peripher als Reuptake-Inhibitor von Noradrenalin und Serotonin wirkt und deshalb auch peripher schmerzhemmend ist. Deshalb muss man beim Tramadol aufpassen mit dem Antibiotikum Linezolid, weil Linezolid ein Mao-Hemmer ist und prinzipiell mit Mao-Hemmern müsste man aufpassen, weil sonst das Risiko für ein Serotonin-Syndrom gegeben ist. Klammer auf, das ist aber sehr, 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 sehr gering, Klammer zu. Aber es ist halt was, was man immer so dazu sagt. Codein ist auch ein schwaches Opiat, auch 0,1 Potenz. Aber Codein ist halt der Punkt, dass es nicht diese periphere schmerzhemmende Wirkung noch hat. Also mit Noradrenalin und Serotonin. Gut. Tramadol wird über CYP2D6 bioaktiviert und wird dann zu O-Desmethyltramadol, das wirklich aktive Metabolit ist. Morphin, Stärke 1, da muss man aufpassen, das wird renal eliminiert, okay, oder ein Metabolit davon zumindest, das wird an der 3er und an der 6er Stelle glucuronidiert und die 6er, das an der 6er Stelle glucuronidierte Substanz wird renal eliminiert. Hat man Nierenversagen oder CKD, Chronic Kidney Disease, kann der Spiegel erhöht sein und ich kann mehr Nebenwirkungen haben, die wir gleich anschauen werden. Ein Vorteil hat man deswegen beim Hydromorphon. Das Hydromorphon wird nämlich, hat diese Stelle nicht, diese Glucuronidierung an der 6er Stelle nicht und kann deswegen nicht akkumulieren bei Nierenschäden. Okay? Und ist auch potenter. Mal 7,5. Muss man sich nicht merken, da gibt es Umrechnungstabellen. Aber manche Sachen merkt man sich halt. Fentanyl hat Stärke 100 mal so stark wie Morphin. Sulfentanyl und Remifentanyl sind noch viel, viel stärker, bis zu 1000. Und das ist auch der Punkt, was ihr das mitbekommen habt. Es ist halt, in den USA ist es so, dass mittlerweile manchmal das Heroin, das ähnlich potent ist wie Morphin eigentlich, aber schneller anflutet im zentralen Nervensystem. Deshalb hat man dieses High davon, wenn man halt sich das Heroin spritzt oder intranasal konsumiert. Die meisten fangen damit intranasal Konsum und die spritzen erst viel, viel später. Und da war High davon, weil es so schnell zentral anflutet. Und jetzt ist es so, dass in den USA häufiger das Heroin versetzt ist oder eigentlich gar keins ist, sondern das ist Fentanyl, was 100-mal stärker ist. Das heißt, die Leute konsumieren etwas, wo die Potenz viel, viel, viel höher ist und haben dann häufiger Überdosen, weil sie nicht wissen, dass es eigentlich eine viel potentere Substanz ist. Die flutet nicht so schnell an, wird nicht so high davon, aber es ist viel, viel mehr atemdepressiv. Deswegen, weil also gleich atemdepressiv, aber die Dosis, ist, man spricht immer noch zu viel davon, weil sie nicht wissen, was drin ist. Gut.
Ich habe eine Frage im Chat. Und zwar weiß man, wieso die Agranulozytose bei Novalgien im Norden so viel häufiger ist?
Nein, das weiß man nicht, aber es ist interessant, weil es gibt ja auch das Clozapin, das ist ein Antipsychotikum, das, das macht auch Agranulozytose und das macht es häufiger auch in den nordischen Staaten. Warum das so ist, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es den HLA Norvegicus, weiß ich nicht. Es muss irgendwas Genetisches sein, de facto. Ah, übrigens, beim Metamizol haben wir alle gelernt, wie das funktioniert, auch mit der Agranulozytose, oder? Gibt es diesen Metaboliten, das 4-Aminophenazon, das auf neutrophilen Granulozyten dann wie ein Hapten wirkt und die Oberfläche so modifiziert, dass es vom Immunsystem erkannt wird. Ein Hapten, zur Erinnerung, ist eine Substanz, die eine körpereigene Struktur so wirken, modifiziert in seiner 3D-Konformation, dass es dann als Antigen erkannt wird. So. Nebenwirkungen von Opiaten wissen wir ja alle, Obstipation und Übelkeit erbrechen, einerseits weil es die Area postrema aktiviert im Hirn, gleichzeitig relaxiert den Magenkorpus und kontrahiert den Magenausgang, die Obstipation, weil es quasi zu einer spastischen Anspannung des Darmes führt und deswegen halt die Prokinetik nicht funktioniert, die Propulsion nicht funktioniert. Deshalb muss man allen Leuten, die Morphine nehmen, gleich immer so einen Sackerl Abführmittel dazugeben, ein Laxogol zum Beispiel, von Anfang an schon. Natürlich, wenn der von einem Sackerl gleich 3 Stunden am WC sitzt, weil es ihn durchreißt, na, dann würde ich es nicht geben, okay? Aber an sich gibt man schon von Anfang an dazu, damit man gar nicht erst diese Darmstillstand erscheinen lässt. Müdigkeit, was die aufsteigenden retikulären Bahnen hemmt, Bewusstseinstrübung aus demselben Grund, Atemdepression auch, weil es quasi das Atemzentrum hemmt zentral, über diese Mühaktivierung, haben wir vergessen, Opiate sind ja Mührezeptoragonisten, aber nicht nur das, es gibt ja 3 Opiatrezeptoren, die bilden auch die Meere und die Opiate binden unterschiedlich an die dimerisierten Formen, aber wurscht. Dann Ausschlag Juckreiz, weil es zu einer Mastzelldegranulation führen kann. Unspezifisch, kurzer Blutdruckabfall ebenfalls. Durch das oder auch, weil der Parasympathikus aktiviert wird. Und ein SCADH können Sie machen, ein Syndrom inadäquater ADH-Sekretion. Das können alle Schmerzmittel, kann auch Schmerzen an sich können es machen. Und die häufigste Ursache für ein SCADH ist sowieso der transiente Ursache, eine Pneumonie. Also Infektiologie ist überall, das ist das schönste Fach. Es ist überall und weiß alles und kann alles und heilt auch alles, fast alles. Gut, also im Krankenhaus gehen wir lieber Paracetamol als Metamizol, weil NSAIR sind toxischer, unter Anführungszeichen. Gut, und Paracetamol kann man immer geben. Es gibt es immer. Wird angerufen um 3 in der Früh, Patient hat Fieber, was geben wir, dann gibt es ein Paracetamol. Allergien sollte man zuerst schon fragen, aber sonst gibt es nichts, wieso man es nicht geben kann. Gut, wir machen noch ein bisschen weiter, bauen noch Pausen ein. Gibt es Fragen bis hierher? Es wird ein Ritt, also das Tempo bleibt so. Gut, Antihypertensiva. Erste Frage, 63-jähriger Patient bekommt die Diagnose arterielle Hypertonie mit einem durchschnittlichen Druck von 160 zu 90. Zusätzlich leidet der Patient an COPD2A, an einem Diabetes Typ 2 mit einem HbA1c von 6,9 und einer benignen Prostatahyperplasie. Welche antihypertensive Therapie leiten wir ein? Das Auditorium darf wieder mitmachen. Amlodipin geben wir ihm am Abend. Ramipril in der Früh 5 mg oder wir geben eine Kombination aus Bisoprolol und Hydrochlorothiazid in der Früh oder wir geben ihm Candesartan in der Früh und Bisoprolol am Abend oder wir geben ihm eine Lisinopril-Amlodipin-Kombination am Abend. Kurz noch, bevor wir jetzt diskutieren, es interessiert mich jetzt, normal frage ich es am Anfang immer, wie weit seid ihr eigentlich? Wer ist denn schon fertig mit dem Studium? Okay, wer ist im KPJ? Gut, und wer ist vor dem KPJ? Okay. Alle, die schon fertig sind, die müssen S-Dosierungen sich schon merken. Alle, die jetzt die im KPJ sind oder kurz davor, nehme ich an, spätestens ab dem KPJ sollte man sich Dosierungen merken. Okay? Nicht explizit hinsetzen und auswendig lernen, aber spätestens ab dem KPJ aktiv darauf achten. Hier kann man alles nachschauen. Aber wenn man immer alles nachschauen muss, braucht man ewig. Und dann, das kommt eh schön langsam. Aber merkt euch Dosierungen spätestens ab dem KPJ aktiv darauf achten. Bei diesem 100.000 Mal, wenn man eine Liste von A nach B überträgt, achtet mal drauf. Gut, was machen wir jetzt? Was geben wir den Patienten? Also man kann, ich sag schon gleich mal vorweg, man kann alles machen, okay? Nur es gibt eins, es ist am richtigsten, theoretisch kann man alles machen, aber man kann auch alles, man kann im Medizin alles argumentieren und man kann aber alles auch als falsch dastehen lassen, man muss nur wissen, wie man es macht. Aber es gibt eines, das ist am richtigsten. Und wenn man guideline-konform ist, gibt es eines, das eigentlich gibt nur eines, das richtig ist. Oder gibt zwei, die, ja eigentlich gibt es nur eines, die richtig, die nach die Guideline-konform, was ganz richtig ist, aber man kann auch immer, in der Medizin braucht man oft immer, ja, irgendwie, so machen wir schon so irgendwie. Es ist nicht immer alles so schwarz-weiß, überhaupt nicht. Medizin ist fast nie schwarz-weiß, es ist grauer als grau. Auch von der Perspektive im klinischen Alltag, da gibt es keinen Sonnenschein. Na, ganz so schlimm ist nicht, immer. Also, was gehen wir?
Wie sind April an die Pien, wann man eigentlich mit einer Kombi starten soll?
Ja.
Ja. Genau. So ein ACE-Hemmer ist, was eigentlich eh empfohlen ist, auch wegen dem Cardio-Remodeling.
Mhm.
Ich bin ganz sicher wegen der Dosis 20.
Ja, okay, stimmt, die Dosis 20, könnte man darüber streiten, finde ich auch gut. Könnte ich vielleicht ändern das nächste Mal, ja. Gibt es Alternativvorschläge? Okay. Man kann prinzipiell, was sagt das Audio, was sagen die online? Die haben wahrscheinlich im Skript schon nachgeschaut und haben das ausgewählt. Na, okay, alle, jeder was anderes. Es ist tatsächlich Antwort E aus meiner Perspektive korrekt und jetzt erkläre ich auch warum. Also, die Kollegin hat vollkommen recht. Mittlerweile sagt man PatientInnen mit einer Hypertonie, man soll starten mit einer dualen Kombination in einer niedrigen Dosierung. Low-Dose, duale Kombination. Außer die Patienten haben einen Druck von kleiner 150 zu 90, dann kann man sich überlegen, dass man mit einem Präparat anfängt. Oder die Patienten sind alt, multimorbid, sind frail und halten den niedrigen Druck nicht aus, dann kann man auch mit einer Monotherapie starten. Okay, aber sonst startet man dual. Das heißt, die Monotherapien fallen mal weg. Bisoprolol HCD, einerseits ist ein Beta-Blocker kein First-Line-Präparat bei einer Hypertonie, außer es gibt eine Indikation dafür, wie Herzinsuffizienz, KHK oder der Patient hat ein Vorhofflimmern, dann ist was anderes, also ein tachykardisches Vorhofflimmern. Nicht jedes Vorhofflimmern braucht einen Beta-Blocker. Ein Bradi- oder normalfrequentes Vorhofflimmern braucht ja keinen Beta-Blocker. Aber dann kann man Beta-Block geben, wenn man Indikation da ist. Sonst ist es kein First-Line-Präparat. Und gerade Bisoprolol HCT hat zwar eine sehr, sehr gute blutdrucksenkende Wirkung, aber macht mehr Nebenwirkungen, vor allem Dyslipidämie und auch teilweise ist es nicht so, das ist der Hauptpunkt. Candesartan, Bisoprolol, ja, die Bisoprolol-Geschichte wieder, das ist es und man muss den Patienten ja nicht ärgern und die Medikamente auf ihn in der Früh und am Abend aufteilen. Aber eigentlich das Bisoprolol ist das Richtige, ist halt, weil es nicht First Line in dem Kontext ist. COPD übrigens ist keine Kontraindikation für einen Beta-Blocker. Okay? Asthma, auch nur schweres Asthma, muss man auch wieder unterscheiden, das besprechen wir nachher noch. Und Lisinoamloeser ist die richtige Lösung, weil Lisinopril braucht er sowieso, der Patient. Vermutlich, wir wissen es ja nicht, ob er es wirklich braucht, aber ich unterstelle mal, dass er als Diabetiker vielleicht eine Proteinurie hat und dann ist es nicht, dann ist es natürlich indiziert. Und Amlodipin ist auch extrem gut verträglich und eine duale Kombi kann man hier machen. Passt. Und vor allem, ich würde ihm auch kein HCT geben, weil wenn er eh schon Probleme mit der Prostata hat, dem dann nur ein HCT geben, dass er noch häufiger urinieren muss, ist schon gemein, oder? Der steht eh schon ganze Nacht am WC, weil die Prostata nicht aufmacht und dann sind wir noch so gemein und geben ihm ein HCT. Nicht schon gut. Gut. Wie misst man eigentlich richtig? Und ist das Messen im Krankenhaus sinnvoll? Ich sehe es jetzt immer öfter, also letztes Wochenende habe ich Dienst gehabt und am Freitag bin ich eingesprungen für jemanden im Dienst, wer krank war. Und mir fällt in letzter Zeit schon immer häufiger auf, dass die Turnusärztinnen oder Basisausbildungsärztinnen oder auch die Kolleginnen, die fachmäßig rotieren, zu uns wurscht, dass die immer standardmäßig in die Kurve reinschreiben, bei jeder Aufnahme, dreimal täglich Blutdruck oder zweimal täglich Blutdruck. Und jeder Diabetiker kriegt gleich dreimal am Tag Blutzuckermessungen. Das ist der Aufwand für die Pflege. Man muss eh schon so viel Aufwand betreiben und das ist alles meistens konsequenzlos. Die dreimal tägliche Blutdruckmessung im Krankenhaus beim Patienten standardmäßig ist nicht sinnvoll. Warum? Weil sie artifiziell ist. Wie misst man richtig? Der Patient soll aufrecht sitzen, die Patientin soll aufrecht sitzen, 5 Minuten lang nicht gesprochen haben, aufrecht sitzen, Lehne am Rücken haben, die Beine sollen runter, sollen stabil am Boden sein, nicht irgendwie verkreuzt hinterm Sessel, man soll nicht bucklig auf der Couch sitzen, man soll den Arm auf den Tisch legen und auf Herzhöhe soll das Ganze sein. Bitte auch euren Großeltern oder Eltern, die so Handgelenksblutdruckmesser haben, habt schon ein perfektes Weihnachtsgeschenk, schenkt sie ihnen einen gescheiten Blutdruckmesser für den Oberarm. Alle Handgelenkgeräte wegschmeißen, braucht kein Mensch. Die Leute tun immer irgendwie, tun dabei vielleicht Zähne putzen, keine Ahnung, es ist also urschlechte Messungen. Investiert in ein gescheites Gerät, wie sollen das machen? Und immer Oberarm messen. So, und dann misst man einmal und dann ein zweites Mal mit 1-2 Minuten dazwischen. Und dann macht man den Mittelwert. Und optimalerweise haben die Leute keinen Stuhldrang, keinen Harndrang, sprechen nicht dabei und haben auch nichts geraucht. Die erste Zigarette in der Früh kann den Blutdruck erhöhen um 20 mm Hg. Kann man sich vielleicht merken, ein Backel Chicks sind 20 drinnen und bis zu 20 mm Hg kann es erhöhen. Artifiziell halt, weil die Zigarette geraucht und dann hat man die geraucht, ist ein bisschen stimuliert, dann misst man, hat man einen falsch hohen Wert. Okay? Und wie wird im Krankenhaus gemessen? Der Patient liegt im Bett, die Pflege kommt rein, es ist 7 in der Früh, die machen die Morgenrunde oder 8 Uhr, wurscht. Man kommt rein, dann wird es hell, wird es laut ist, dann redet schon wieder irgendwer, dann will man nett sein, macht einen Smalltalk währenddessen, dann ist er vielleicht ein bisschen korpulenter, ist die Manschette zu klein oder man misst über dem Nachthemd. Artifiziell pur. Okay? Und es ist meistens es konsequenzlos im Krankenhaus, diese Blutdruckmessungen. Außer der kommt in der Sepsis rein natürlich oder hat einen niedrigen Druck oder kommt mit einem hypertensiven Lungenödem oder hat von mir aus eine Herzinsuffizienz, eine kardiale Dekompensation. Kann man schon machen. Man kann von mir aus auch die ersten 2-3 Tage am Blutdruck messen, weil er viele Blutdruckmedikamente hat, um zu schauen, wie er ist. Alles okay. Aber wenn der da ist mit einem Erysipel und sein Blutdruck ist nicht im Vordergrund, muss man das nicht immer messen. Okay? Wir betreiben es werden so viele Befunde generiert. Und dann wird der von A nach B geschickt, von einem Experten zum nächsten. Ich bin aktuell auf der Schiene Reduktionismus. Weniger ist mehr. Man muss nicht immer alles machen, was geht. Gut, aber es gibt neue Bluthochdruck-Guidelines von der ESC. Die sind dieses Jahr publiziert worden. Die ESC hat 3 Guidelines rausgebracht das Jahr. Einerseits die Hypertonie-Guideline, eine Vorflimmer-Guideline gibt es eine neue und es gibt eine zur PAVK und zum Aortenaneurysma. Das ist eine gemeinsame. 3 neue Guidelines. Die ESC bringt laufend neue Guidelines raus, die sehr, sehr gut sind, die immer grafischer werden, wo man auf einen Blick gleich alles sieht. Was ist neu? Neu ist, Also ist nicht, wann man vom Blutdruck spricht. Also prinzipiell sagt man nicht erhöhter Blutdruck. Man differenziert auch immer zwischen Office-Blutdruck und das, was der Patient zu Hause misst. Kleiner 120 zu 70 ist normal, nicht erhöht. Dann sagt man schon, was früher als hochnormal gegolten hat, hochnormal war das, ist jetzt schon elevated. Zwischen 120 und 140 ist elevated. Wir haben schon erhöhten Blutdruck, wenn man 130 zu 85 hat. Früher war das hochnormal, jetzt ist es schon erhöht. Und die wirkliche Hypertension beginnt halt im Office, also wenn man beim Arzt, Ärztin ist, bei 140 zu 90. Wenn man zu Hause misst, was ein bisschen chilliger ist, ist es 135 zu 85 der Grenzwert. Okay? Gut. Patient kommt ins Krankenhaus, hat einen erhöhten Blutdruck, eine Messung reicht nicht aus, man muss es verifizieren oder man verifiziert es halt, wenn er nochmal kommt, oder man lässt es verifizieren durch Blutdruckmessungen zu Hause. Man kann auch eine 24-Stunden Blutdruckmessung machen, aber das ist ein anderes Thema. Und dann ist die Frage, was machen wir? Wenn jemand, wie hoch es ist und vor allem ab wann therapiert man oder was macht man jetzt mit diesem Bereich Elevated Blood Pressure? Weil wenn das nicht normal ist, aber auch nicht erhöht ist, sondern nur, also keine Hypertension, keine Diagnose Hypertension, aber auch nicht normal ist, sondern erhöht ist, muss es therapieren oder nicht? Und dann gibt es so Risikoscores, wir lieben ja alle Scores, die geben uns Halt, da kann man sie orientieren. Und da gibt es den Score 2. Und wenn der, oder OP für Older Patients, nicht Operation, Older Patients, und Older, glaube ich, ist man hier schon ab 70 oder so, und das ist eigentlich für den Internisten überhaupt nicht alt, es ist natürlich jetzt nicht 20, aber es ist nicht 90 oder ab 65, wurscht. Und wenn man das Risiko in dem Score größer 10% ist, dann fällt man schon in die Richtung der Hypertension. Okay, also hohes Risiko für ein kardiovaskuläres Ereignis plus erhöhter Blutdruck, sollte man schon schauen, dass man was macht. Aber nur mal so, das kann man sich alles zu Hause anschauen. Wichtig, ich wollte bringen, dass es die neue Guideline gibt. Und was sagen die Empfehlungen? Man soll starten mit einer Low-Dose-Combination aus ACE-Hämmer oder Sartan plus Calciumkanalblocker und Diuretikum. Und wenn das in 1 bis 3 Monaten nicht im Zielbereich ist, den wir auch gleich uns anschauen werden, dann soll man eine Triple-Therapie machen. Also Low-Dose-Dual, Low-Dose-Triple. Und wenn das nicht funktioniert, Maximaldosierung Triple-Therapie. Okay? Man startet nur mit der Monotherapie bei Leuten, die ein bisschen einen erhöhten Blutdruck haben. Entschuldigung, nicht vorher habe ich gesagt 150, also die bei 140 sind. Oder die frail sind. Oder die hohes Alter haben. Okay? Einen über 85-Jährigen brauche ich nicht mehr runterdrücken auf den Zielbereich. Also, duale Kombi, niedrig dosiert, dreifach Kombi, niedrig dosiert. Und dann dreifach Dosis voll dosiert. Gibt schon super Single-Pill-Regimens, eine Tablette mit 3 Wirkstoffen, super convenient für die PatientInnen. Und wenn das nicht funktioniert, wenn man mit 3 Antihypertensiva in voller Dosis noch immer nicht im Zielbereich ist, spricht man von einer therapieresistenten Hypertension. Das sind in 10-20% der Fälle der Fall. Und dann muss man auf sekundäre Ursachen gehen, muss man auf Ursachensuche gehen. Und dazu kommen wir gleich. Vielleicht nur so als Sidestep, bei Patienten mit einer CKD 4 oder mehr muss für die Diagnose therapieresistente Hypertonie ein Schleifendiuretikum gegeben werden, weil die anderen Diuretiker kann man nicht kleiner GFR 30 geben. Mehr oder weniger. Dazu kommen wir aber noch. Und man kann sie auch merken mit einer mit einer Zweier-Kombi kriegt man 60% der Patientinnen in den Zielraum und mit der Dreier-Kombination halt dann 80-90% der Patienten. Okay, in der dualen Kombi 2/3 und auf 90% in den Zielbereich komme ich halt mit einer Dreifachkombi, 80 bis 90 und der Rest bleibt über, wo wir schauen müssen, was die Ursache ist. Ja? Nein. Alle Leute, die unter 40 sind und einen Bluthochdruck haben, gehören auf sekundäre Ursachen abgeklärt. Danke für diese sehr, sehr gute Frage und wichtige Frage. Das ist so wie bei der COPD. Jeder Patient, der kleiner 40 ist und eine COPD entwickelt, muss auf welche Erkrankung abgeklärt werden? Kann auch eine Ursache für Leberzirrhose sein, diese Erkrankung. Nicht Beta, sondern Alpha-1-Antitrypsin-Mangel. Jeder COPD-Patient unter 40 muss auf Alpha-1-Antitrypsin-Mangel abgeklärt werden. So kann man sich auch merken, jeder Patient unter 40 mit einem Bluthochdruck wird auf sekundäre Ursachen abgeklärt. Ist nicht normal, dass diese Standarderkrankung im internistischen Kontext, wo man wirklich urviel Leute damit sieht, wie Bluthochdruck oder COPD, dass das bei unter 40-Jährigen auftritt, ist nicht normal. Okay? Muss man auf sekundäre Ursachen zurückgehen. Immer findet man etwas, aber oft. Gut, und sekundäre Ursachen sind zum Beispiel das obstruktive Schlafapnoe-Syndrom, die Übergewichtigen, die so laut schnarchen, dass der Ehepartnerin nicht mehr im eigenen Zimmer, im selben Zimmer schläft. Dann, das ist leicht erfragt, man fragt Partner, Partnerin, wenn es keine gibt, dann muss man das Schlaflabor machen, muss man sowieso auch machen. Renovaskuläre Ursachen, die Nierenarterienstenose eher bei den Älteren, wo man halt diese Plaques hat am Abgang von der Nierenarterie, oder die fibromuskuläre Dysplasie, das sind eher jüngere Frauen, diese perlschnurartigen Nierenarterien, wenn ihr euch erinnert. Der primäre Hyperaldosteronismus, auch Kohn-Syndrom genannt, wo ich in einem Drittel der Fälle ein unilaterales Nebennierenadenom habe und in zwei Drittel der Fällen eine bilaterale Nebennierenrindenhyperplasie. Cushing-Syndrom auch klar, oder zentral, peripher, wurscht, zu viel Glukokortikoide oder das Pheochromozytom, das ist hinterhältig, weil das kann sowohl kontinuierlich erhöhte Blutdrücke machen, aber auch anfallsartige Blutdruckentgleisungen. Wie man es alles diagnostiziert, ist wurscht. Im Prinzip gibt es schickt man in ein Zentrum oder man kann vieles auch selber machen. Und man sucht einmal die Ursache und wird die Ursache dann quasi eliminieren oder quasi schon direkt therapieren. Und wenn man nichts findet, gibt man als vierte Substanz ein Spironolakton dazu oder einen anderen Aldosteronrezeptor-Antagonisten. Und wenn das noch immer nicht wirkt, kann man sich überlegen, was man noch dazu gibt, ob man Alpha-Blocker oder diese zentral wirksamen Antihypertensive gibt oder vielleicht doch einen Beta-Blocker, den man vorher vielleicht auch schon gegeben hat. Gut, aber wo wollen wir hin überhaupt mit dem Blutdruck? Wir wollen in den Zielbereich 130 bis 120, okay? The lower, the better. Wir wollen die Leute, wenn sie es tolerieren, dorthin bringen. Früher hat es eher geheißen, Leute unter 65 will man in den Bereich 120 bis 130 bringen. Leute über 65 auf kleiner 140. Das variiert immer ein bisschen. Aber wir sollen alle Leute, die es tolerieren, dorthin bringen. Wenn man es nicht toleriert, sollen wir es dorthin bringen, Alara Principle, as low as reasonably achievable. Also was hält der Patient aus? Hält das aus, wenn man runterdrücken auf das überhaupt? Wenn er nur müde ist, nichts mehr auf die Reihe bringt, wenn er orthostatische Hypotension hat, dann ist es auch legitim, dass man nicht so weit runter den drückt. Okay, was da hält, oder wenn die Nebenwirkungen zu hoch sind, wenn man so hoch dosieren muss, dass der Patient dann halt vielleicht Knöchelödeme kriegt durch Amlodipin oder dass er vielleicht der Blutdruck zu niedrig zu sehr abfällt, wenn man doch einen Beta-Blocker gegeben hat, weil er es braucht für das IKHK, dann ist das natürlich was anderes. Aber sonst ist das unser Zielbereich. Und wieso ist das so? Bringe ich jetzt zur Studie, aber welche NNT haben wir überhaupt mit diesen Blutdruckmedikamenten? Die Number Need to Treat, um ein kardiovaskuläres Ereignis zu verhindern, ist 40 bis 100. Um einen Schlaganfall zu verhindern, 60 bis 300. Okay. Um einen ACS zu verhindern, auch 66 bis 166 circa. Und auch hier, um Herzinsuffizienz zu verhindern, 125 bis 1000. Ich muss 1000 Leute behandeln oder 125 bis 1000 behandeln, um einmal eine Episode von Herzinsuffizienz zu verhindern. Das ist halt, weil es alles Sachen sind, die nach Jahrzehnten erst auftreten. Es gibt ja keiner von 3 Jahren Bluthochdruck eine Herzinsuffizienz oder von 3 Jahren Bluthochdruck einen Schlaganfall. Es ist chronisch. Deshalb sind die NNTs auch so hoch. Okay? Je länger das Ereignis in der Zukunft liegt, desto höher ist die NNT. Aber das ist die NNT übrigens um per 5 mm Hg, dass man das senkt. Also das ist eigentlich eh sehr gut. Wenn man den per 10, 20 mm Hg Senkung angeben würde, sind sicherlich niedriger. Und jetzt nur ganz kurz, früher hat es ja geheißen, 140 ist der Zielwert und jetzt ist es eher so bis zu 120 hin. Da gibt es 2 große Trials. Das Sprint Trial gab es im Jahr 2015, hat sich angeschaut, kleiner 140 versus kleiner 120 und NNT war 63, um einen primären Endpunkt zu verhindern. So ein Composite Endpoint war das, wie das Composite Endpoint, wie es halt immer ist in den kardiovaskulären Studien, wenn immer Composite Endpoint sich angeschaut. Und dann nachher erst die einzelnen Endpunkte. Und das Step Trial war das zweite, was ein bisschen rezenter ist. Das war in Asien gelaufen. Sieht man auch, Standard war hier kleiner 150 und Intens kleiner 130 und die NNT von 100. Also es gibt schon Daten, dass man the lower the better. Man will auf um die 120 bis 130. Okay, 120 ist das neue 140, kann man sagen ungefähr. Gut, und jetzt machen wir Pause bis halb und dann schauen wir uns die Medikamente an. Außer es gibt jetzt Fragen noch. Keine Frage, dann sind wir in der ersten Pause angelangt und dann machen wir die Antihypertensiva weiter und dann, ja, passt.